Und dann habe ich 1963 zum ersten Mal eine Kirche bekommen, und zwar die in Böblingen. Und er hat mich da empfohlen und ich habe das gemacht. Und hinten nach bin ich dann abgelehnt worden von der Diözese Rottenburg, weil ich zu modern sei. Dann haben mich wieder zurückgezogen. Dann hat mich zwischenzeitlich der Oberbürgermeister Rommel als Kulturberater in den Stadtrat aufgenommen, der Stadt Stuttgart. Und ich habe in der Bundesgartenschau damals unheimlich Furore gemacht. Und daraufhin hat dann die Diözese Rottenburg nochmals angefragt, ob ich nicht doch wieder für die Kirche arbeiten könnte.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICDOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Diese Folge ist Teil der Berichterstattung zur ICDOS-Jahrestagung 2024. Und das ist hier eine ganz besondere Folge, denn es handelt sich um ein Zeitzeugengespräch. Ich spreche mit Gerhard Tagwerker, einem Bildhauer, Gestalter und Künstler, der uns sein unfassbares Leben beschreibt. Kern dabei ist seine langjährige Tätigkeit als Kirchengestalter, aber das Gespräch wird zeigen, wie sehr seine Arbeit durch seine Lebensgeschichte geprägt wurde. Herr Tagwerker war zum Zeitpunkt der Aufnahme 93 Jahre alt und leider war auch einige Wochen vor dem Gespräch seine langjährige Ehefrau verstorben. Technisch gab es einige Probleme, sodass ich tatsächlich einfach mit ihm telefoniert habe und mein Handy mit meiner Bluetooth-Box verbunden war, die ich vor meinem Mikrofon platziert hatte. Aber ich bin mir sicher, dass die Schilderung dieses bewegten Lebens jegliche Abstriche in der Tonqualität vergessen machen wird. Mich hat noch nie ein Gespräch für den Podcast so mitgenommen und sowohl bei der Aufnahme als auch jetzt beim Schnitt hatte ich Tränen in den Augen. Insbesondere, wenn Herr Tagwerker so liebevoll von seiner verstorbenen Ehefrau spricht. Und das Gleiche gilt auch für den Moment, als er berichtet, wie er als junger Mensch auf der Flucht am Ende des Zweiten Weltkriegs zum Glauben fand und warum gerade die Gottesmutter Maria so eine Bedeutung für ihn hat. Herr Tagwerker schildert seine Fluchterfahrungen sehr drastisch und spricht auch mit sehr klaren Worten über massenhaften Tod und ausufernde Gewalt. Aber so ein langes Leben enthält auch unglaublich kuriose und interessante Momente. Und daher könnt ihr euch auch auf Schilderungen von Jazzkonzerten auf dem Bodensee und auf die Beschreibung eines Trinkgelages mit einem amtierenden und einem zukünftigen Papst freuen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und insbesondere ist dann natürlich die Ankündigungsfolge zur Reihe über die ICDOS-Tagung 2024 wichtig. Und damit genug der Vorrede, ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem September 2025.
Ich bin 1932 in Klagenfurt am Werthersee geboren. Bin dort aufgewachsen. Kurze Zeit und dann ließen sich meine Eltern scheiden. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist die Mutter dann mit mir in das damalige Sudetengau, also in das damalige Sudetengebiet ausgewandert. Und ich bin dort bei den Großeltern aufgewachsen. Der Großvater selber war ein sehr angesehener Mathematikwissenschaftler. Im Ersten Weltkrieg Festungskommandant von Krakau und hatte eine wunderschöne Villa. Und meine Großmutter hat dort den Haushalt geschmissen und die Familie versorgt. mit immerhin 6 Angestellten. Also ich bin in gehobener Atmosphäre aufgewachsen, hatte allerdings den Hebel vor, ich durfte nicht mit Kindern von der Straße spielen, ich hatte nur meine Cousinen und ich durfte mich auch mit den Hausangestellten nicht groß unterhalten. Die Familie war freidenkerisch aufgebaut, hatte also mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut. Die Großmutter selber war eine Tschechin und eine sehr fromme Frau und ging jeden Morgen um 6 Uhr in die Kirche, um sich dann für die Familie aufzuopfern. Und das hat mir also doch etwas zu denken gegeben, so dass ich dann einige Male mit ihr also auch in die Kirche durfte und habe das dann dort sehr genossen. Denn in Teplitz-Schönau, wo ich also aufgewachsen bin, das war eine Kurstadt, da war ein großes Schloss der Fürsten Klari und der hatte seine eigene Schlosskirche, in die kein Profaner hereintreten durfte. Und dann war noch die Stadtkirche nebendran, die war also fürs öffentliche Volk gemünzt. Und da bin ich dann herein.
Sie sagten ja eben, Sie sind in den Sudetengau gekommen. Und war das schon vor der deutschen Annexion 1938? War das danach? Wie war das?
Das war davor. Und da ging ich dann mit meiner Mutter, weil sie ja die österreichische Staatsangehörigkeit noch hatte, bin ich dann noch nach Dresden geflüchtet auf Anraten des österreichischen Konsulats, weil es angedroht wurde, dass die Stadt Teplitz niedergebrannt wird von den Tschechen. Wir sind also nach Dresden, wo meine Mutter noch mal ein Haus hatte, geflohen und sind dann mit den deutschen Truppen wieder zurückgekehrt in das unbeschädigte Teplitz-Schönau. Und dort habe ich dann den ganzen Krieg erlebt. Es waren keine großen Angriffe, weil die Amerikaner und auch die Briten ja die Tschechei irgendwie geschont haben. Die großen Angriffe waren nur in Deutschland, also Dresden war praktisch der Abschluss, ja dann auch mit diesem grauenhaften Angriff zum Schluss, gell? Also wir hatten im Sudetengebiet keine großen Schwierigkeiten während des Krieges. Und merkwürdigerweise ist meine Großmutter auch von ihren Verwandten aus Slien, also aus Innerböhmen, immer auch gut mit Lebensmitteln schwarz versorgt worden. Wie das alles geklappt hat, weiß ich also nicht. Jetzt kam 1945 der Kriegsschluss. Da hat man mich mit 13 Jahren aus dem Gymnasium herausgeholt, in 4 Tagen an der Panzerfaust ausgebildet und an die Panzersperren gegen die Russen gestellt, die von Dresden herunterkamen. Nach dieser furchtbaren Schießerei, die die Panzer veranstaltet haben, waren wir immer noch, wir Kinder da auf der Sperre gestanden und hatten das Glück, dass ein russischer Panzerkommandant da war, der herübergerufen hat, er hat keine Lust auf kleine Kinder zu schießen, wir sollen die Panzersperre freiwillig räumen. Und das haben wir dann auch gemacht und zu unserem Schrecken, wir hatten einen Feldwebel, der uns kommandiert hat da, der ist kurz bevor die ersten Panzer aufgetaucht sind, man hat sie ja tagelang gehört, ist der auf sein Motorrad gesprungen und hat gesagt, er haut jetzt ab zu den Amis, wir sollen das Vaterland retten. Und wir sind also, wie gesagt, alleine dann dagestanden und haben zugesehen. Und zu unserem Schrecken kam ein großer Panzer, ein Josef Stalin, das waren die neuesten damals. Und der hat mit einer Anfahrt den Eisenbahnwagen, der mit Geröll gefüllt war, auf die Seite geschoben. Und damit war die Sache erledigt. Und dann haben sie zu uns nur noch geschrien, Davai Matka, also haut ab zur Mutter. Und haben sich nicht weiter um uns gekümmert. Nun ging das also weiter. Wir haben dann die tschechische Besatzung mitgemacht und die haben ja dann die Deutschen mit weißen Armbinden versehen. Die mussten auf der Straße gehen, durften nicht am Gehsteig gehen. Ich hatte das Glück, also ich muss dazu sagen, meine Mutter hat noch mal geheiratet und ich habe eine Halbschwester bekommen, nicht? Und ich selber hatte nach der Besetzung durch die Russen, haben die Deutschen alle weiße Armbinden tragen müssen. Und ich selber, ich bin von den Tschechen repatriiert worden nach dem Vater als Österreicher. Ich hatte also eine rot-weiß-rote Armbinde und hatte auch einen provisorischen Pass von den Tschechen und durfte am Gehsteig laufen, war nicht behelligt, während die Deutschen angespuckt wurden und auf der Straße gehen mussten und auch angefahren worden sind und so weiter. Also es war grauenhaft. Ich habe dann die nötigsten Besorgungen für meine Mutter und meine Schwester getätigt. Und dann kam Ende 45, etwa im September herum muss das gewesen sein, kam dann die Ausweisung. Da war also eine Zusammenstellung eines Transportes mit, ja, vielleicht 200 Leuten. Ausgewiesen wurden, wir durften einen Rucksack mitnehmen. Und er wurde uns dann noch von den Tschechen zur Hälfte an der Grenze geleert. Und so sind wir also in einem Transport heraufgetrieben worden an die Grenze. Und unterwegs ist meiner Mutter schlecht geworden. Sie hatte Schwierigkeiten. Da habe ich mit meinem österreichischen Pass eine tschechische Zugmaschine angewunken. Der hat gehalten und hat die Mutter mit meiner Halbschwester nach oben genommen. Ich bin zurückgeblieben mit alten Leuten von dem Transport, die also zu Fuß weitergelaufen sind. Mir ist dann, weil ich einige Wochen vorher einen Beinbruch gehabt habe und ein eingegipstes Bein hatte und ein Leiterwegele gezogen habe, wo die beiden Rucksäcke drauf waren, die von meiner Mutter und meiner, bin ich mit dem Transport weitergelaufen und habe dann gehört, wie von Weitem Schüsse gefallen sind. Und dann haben einige alte Leute gesagt, das ist ein Exekutionskommando. Ich bin dann zu Tode erschrocken. Mir ist auch irgendwie schlecht geworden und ich bin dann ohnmächtig geworden. Und als ich wieder aufgewacht bin, lag ich in einem Riesenberg von Leichen. Nur mir war per Zufall die österreichische Armbinde und dieser provisorische österreichische Pass aus der Tasche gefallen. Und daraufhin hatten die mich liegen lassen. Ich habe mir nämlich auch eine weiße Armbinde verschafft, damit sie mich überhaupt mit rausgenommen haben mit dem Transport, nicht? Und ich hatte also, wie gesagt, Glück und habe dieses Massaker überlebt. Ich bin dann etwa noch 2,5 Stunden mit dem Leiterwegele weiter heraufgekrabbelt, bis ich oben an der Grenze war, im Erzgebirge. Und am nächsten Tag haben sie uns dann über die Grenze nach Dresden herübergejagt. Und da war ich aber schon so fertig. Da kam die nächste Ortschaft, das war Altenberg. Und da war eine zerstörte katholische Kirche mit einem Marienaltar. Der war unversehrt und vor dem bin ich dann zusammengebrochen und habe zum ersten Mal nicht gebetet. Ja, wir sind dann herumgezogen. Man hatte bloß 24 Stunden Aufenthalt in Deutschland. Dann ist man weitergetrieben worden. Es waren Heere von Flüchtlingen unterwegs. Und ich kam dann nach Eisenach, 45, weil in Sachsen kein Platz mehr war, sind wir herüber nach Eisenach. Und in Eisenach habe ich ein Notabitur gemacht und habe dann anschließend eine Lehre angefangen als Steinmetz. Ich kam dazu, es war damals nur noch die Auswahl. Man hat Bauberufe gebraucht zum Wiederaufbau. Und da hat mir meine Mutter auch vorgeschlagen, ich soll doch so irgendetwas machen, nicht? Und da habe ich also dann eine Lehre als Steinmetz angefangen. Und wir selber haben in Deubach bei Eisenach gewohnt. Und ich musste jeden Morgen um 6 Uhr mit einem Zug herunter nach Eisenach fahren, habe dann dort gearbeitet. Und wenn man abends nach Haus wollte, sind die Züge dagestanden ohne Lokomotive in Eisenach, weil die Russen die Lokomotive für ihre Schnapstransporte gebraucht haben. Und dann sind meistens die Leute ausgestiegen und man ist zu Fuß nach Hause gelaufen. Das waren dann auch 2 bis 3 Stunden. Am nächsten Morgen um 6 Uhr ist der Zug wieder pünktlich zur Arbeit gefahren. Das hat funktioniert.
Eisenach heißt Thüringen, das heißt, die haben dann die Nachkriegszeit erst einmal in der sowjetischen Besatzungszone gelebt.
Ja, zuerst in der sowjetischen Besatzungszone. Und dann hat meine Mutter durch Zufall erfahren, dass man drüben in der sowjetischen Zone diesen Mauerbau plant. Und daraufhin ist die dann mit uns, die hat sich sehr gut ausgekannt, weil sie im Ersten Weltkrieg mit dem Großvater in der Festung in Krakau war. Und dort hat sie den Soldaten zugeguckt, wie die Panzersperren gebaut haben und alles Mögliche. Und jedenfalls hat sie genau gewusst, wo bei den Grenzdrähten die Klingeldrähte sind. Und die hat sie also verschont und andere durchgeschnitten. Und wir sind also zu dritt dann unter den Sperrdrähten durchgekrabbelt und sind dann also in Bamberg gelandet. Nicht? Wir sind dann nach Bamberg. 1948 waren wir dann in Bamberg.
Also noch während der Besatzungszeit, aber schon eine mehr oder minder bewachte und schwierig durchlässige Grenze zwischen den zukünftigen beiden deutschen Staaten.
Ja, da waren schon Grenzen da und man hat, wie gesagt, diesen Mauerbau geplant, nicht? Und die Mutter ist dann herüber. Außerdem hat sie auch erfahren, dass ihr Mann, also der zweite Mann aus der Tschechei, nicht in den Ostteil ausgewiesen worden ist, sondern in den Westteil. Und der war dann da in Burg Haslach, nicht? Das war bei Bamberg. Und dort haben wir dann die nächsten Wurzeln geschlagen. Und ich habe in Bamberg dann eine Lehre angefangen beim gräflich-schönbornschen Hofbildhauer Anton Bauer. Der war Spezialist für Stuckatur, Steinbildhauerei und Holzbildhauerei. Und ich habe dort dann eine Lehre angefangen, eine doppelte, als Steinbildhauer und Barockstuckateur. Und kam dann in die Gelegenheit, in 14 Heiligen zu arbeiten, im Kloster Banz, der Schloss Pommersfelden. Da habe ich also dort als Stuckateur gearbeitet. Und dann zeitweise dazwischen herein an der Bamberger Dobenbauhütte ausgeliehen als Bildhauer von dem Anton Bauer. Das war auch sehr interessant. Und dort bin ich dann durch Zufall an einen amerikanischen Offizier geraten, der mein Interesse für Jazz entdeckt hat. Und der dann gesagt hat, ja, ich steck dich nach Würzburg aufs Bach-Konservatorium, da kannst du Jazz studieren nebenher. Da bin ich jeden Abend von einem schwarzen Fahrer abgeholt worden, der wie der Räuber von Bamberg nach Würzburg gefahren bin und habe dort in Würzburg dann am dortigen Jazz-Konservatorium mich mit Jazz befasst, aber auch mit Klassik. Denn die Amerikaner haben im Gegenteil, also im Gegensatz zu den Deutschen, an ihrem Konservatorium beide Arten unterrichtet. Und das war für mich also sehr interessant.
Jetzt bin ich mal sehr interessiert. Sie haben ja erzählt, Sie waren als Steinmetz und dann später auch als Bildhauer und Stuckateur. Und das eine ist ja auch viel Handwerk, aber als Bildhauer, da muss man ja auch also einfach auch Kunst können. Wann haben Sie denn gemerkt, Sie können Steine so verformen, dass nachher was rauskommt, was sich Leute gern anschauen? Wie haben Sie das denn in sich entdeckt, dass Sie dieses Talent haben?
Das hat man mir beigebracht. Das war, und der Witz war ja der, dass meine Großmutter immer behauptet hatte, ich könnte Bildhauer werden. Das war die einzige damals. Der Großvater wollte ja einen Mathematiker aus mir machen, was ihm allerdings nie gelungen ist. Denn ich hatte immer nur eine 4.
Das heißt also, Bildhauen war für Sie dann auch ein Handwerk. Sie hatten ja jetzt nicht gesagt, oh, ich habe da so ein inhärentes Talent oder einen inhärenten Trieb, sondern man hat ihm beigebracht, wie man einen Stein bearbeitet.
Ja, das hat man ja in der Lehre gekriegt, gell? Dafür hat man ja eine Lehre gemacht, eine Ausbildung. eine handwerkliche.
Und der Jazz, das war so die andere Kunst, der Sie sich verschrieben haben. Also wir sind jetzt Anfang der 1950er Jahre, wir haben die BRD, Sie sind 18 Jahre alt. Wie war denn da so Ihr Alltag als jemand, der sich mit ganz viel Kunst und Musik und so umgibt?
Immer nur in der Werkstatt gearbeitet, beziehungsweise in den Schlössern und Kirchen, nicht? Und dann abends das Musikstudium.
Jetzt habe ich in anderen Gesprächen, die ich für den Herrn Bendel gemacht habe, auch schon öfters über die damalige Zeit gesprochen und dass dann ja auch erst Notkirchen waren und dann allmählich wieder neue Kirchenräume gebaut wurden. Wann war es denn das erste Mal, dass Sie dazu kamen, eine neue Kirche oder eine alte Kirche neu oder umzugestalten?
Jetzt ist es ja so, ich war ja jetzt in Bamberg, ja, und jetzt muss ich noch in meinem Lebenslauf geschwind weitergehen. Ja, jetzt kam ja die Währungsreform, während ich in Bamberg war, 1948. Und jetzt hat man mich dort, nachdem ich meine Gesellenprüfung abgelegt hatte, ausgestellt, vorübergehend. Jetzt hatte ich keine Arbeit. Und dann habe ich gehört, dass man in Württemberg, also im Schwäbischen, dass man da schafft und dass man da was kriegen kann. Da bin ich also, habe ich mich gemeldet zu einem Transport, denn da wurden die ersten Flüchtlingstransporte aus Bayern ins Schwäbische gebracht. Vorher haben die Franzosen ja keine Flüchtlinge aufgenommen. Nicht? Jetzt kam ich da in ein Lager in Biebrach an der Riß und habe dann von dort aus versucht, eine Arbeit zu bekommen, was relativ schwer war. Ich habe also nirgends was Gescheites gekriegt. Ich bin mit dem Fahrrad herumgefahren, bin mit anderen jungen Leuten zusammengekommen, die auch Arbeit gesucht haben und bin dann schließlich in Friedrichshafen gelandet. Und dort stand ich traurig am Pier, und weil ich einen provisorischen, kurzen Arbeitsaufhalt in der dort wieder restaurierten Stiftskirche bekommen habe für ein Mittagessen. Also ich habe kein Geld bekommen. Und da kam der Dampfer Schwaben und da stieg der Kapitän aus und hat mich angeguckt und mich gefragt, warum ich da so traurig rumstehe. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe keine Arbeit und ich suche irgendwas. Dann hat er mich ausgefragt, was ich denn so bin. Und bin dann draufgestoßen, dass ich Schlagzeug spielen kann und Posaune und Bass. Und dann hat er mich sofort angestellt, weil er bei seiner Podcast-Kapelle den Schlagzeuger verloren hat. Der hatte gekündigt. Und jetzt habe ich das erste Geld bar auf die Hand gekriegt und eine schöne neue weiße Uniform. Und was habe ich gemacht? Ich habe vorher noch nie gescheites Geld gehabt. Ich bin also los und habe mir ein Boot geholt und bin raus in See gestochen und komme in das Kielwasser vom Dampfer Schwaben und mein Boot kippt um und ich bin völlig nass, die Uniform versaut. Der Kapitän wollte mich sofort entlassen. Da habe ich gebettelt, dass er mich doch angestellt lassen soll. Ich hätte nichts anderes und so weiter. Und ja, einen halben Tag später war ich der beliebteste Passagier an Bord. Denn es stellte sich heraus, ich hatte einen österreichischen Pass und konnte damals als einziger ans Schweizer Ufer und Schokolade für die Besatzung holen. Den Deutschen war es ja damals noch nicht gestattet, die Schweiz zu betreten.
Faszinierend. Das ist ja also weit weg von dem, worüber wir nachher noch sprechen werden, nämlich der Gestaltung von Kirchenräumen. Aber faszinierend. Wie lange haben Sie denn auf dem Boot Schlagzeug gespielt?
Ich habe dann, ja, bis die Annonce dafür, dass in Stuttgart ein Spezialist gesucht wird für Gotik zum Wiederaufbau der Stiftskirche, das habe ich, ja, 1950 bin ich da nach Stuttgart. Da habe ich mich gemeldet und habe dann dort aufgrund meiner österreichischen Staatsangehörigkeit, als ich ankam und das Landesdenkmalsamt heilfroh war, dass einer kam, der sich da ausgekannt hat, habe ich ein halbes Jahr Arbeitsverbot gekriegt. Und da ist dann bei meinen Vorlagen, ich habe dort Arbeitsproben abgeleistet und da kam auch der damalige Bürgermeister Rommel später dazu. Der war später dann Bürgermeister. Und der war begeistert von meinen Kenntnissen und hat mich dann später in den Stadtrat als Kulturberater hereingeholt und hat mir für Deutschland eine Daueraufenthaltsberechtigung verschafft als Österreicher. Die habe ich also bis heute.
Sie waren in Stuttgart und die Stiftskirche sollte noch wiederhergestellt werden.
Ja.
Haben Sie denn da auch
und
dann gearbeitet?
Da musste ich dann zu der Firma Wacker. Das war ein Friedhofsgeschäft, weil ich keine Meisterprüfung hatte. Ich war ja nur Geselle. Nicht? Und dann habe ich also gearbeitet für die Stiftskirche, Maßwerke. Und unter anderem habe ich auch ein Maßwerk für die Hospitalkirche gemacht. Und das habe ich aus einem Stück gearbeitet, zum Staunen sämtlicher Stuttgarter Meister, die dann, da habe ich also dann, die haben immer geschrieben, man muss das Ding aufgipsen, sonst geht es kaputt. Und ich habe gesagt, ich kann das und habe das gemacht. Und da steht auch irgendwie in der Stiftskirche offensichtlich eine Rubrik, wo ich erwähnt bin, als von sich sehr eingenommener junger Bildhauer. Also wie gesagt, ich habe dann dort dieses Maßwerk an der Büchsenstraße, an der Hospitalkirche auch gemacht und das ist aus einem Stück.
Aber es klingt ja so, als ob man dann von Ihrer Arbeit so begeistert war, dass man Sie dann woanders später nochmal für die Kirchengestaltung haben wollte.
Ja, nein, man hat mich vom Landesdenkmalsamt eingesetzt, gell? Da hat man mich für Arbeiten eingesetzt und ich bin eigentlich dann erst 1956 meine Frau kennengelernt und geheiratet. Das war ein sehr nettes Mädchen aus der Balinger Gegend. Ja, nach diesen Arbeiten an der Stiftskirche und Hospitalkirche habe ich dann noch bei der Firma Lauster gearbeitet. Das war ein großes Steinwerk. Und dort habe ich auch für Fritz von Gräfenitz Arbeiten ausgeführt und für andere bedeutende Künstler. Und kam dann dort unter anderem auch mit dem damaligen Bildhauer Otto Herbert Hayek zusammen. Und der hat eine Steinsache von sich ausführen lassen durch mich, denn da war er nicht so versiert. Und dann haben wir uns angefreundet. Und dann hat er zu mir gesagt, sag mal, du musst unbedingt studieren. Es geht jetzt großer Kirchenbau los in der Diözese Rottenburg. Da könntest du auch Aufträge machen, aber da musst du ein Studium haben. Die stellen dich als Handwerker nicht an dort. Also da habe ich dann mein Studium angefangen an der Stuttgarter Kunstakademie von 1955. Bis 1963 war dann, bin zuerst einmal durchgefallen bei der Aufnahme als handwerklich verbildet. Daraufhin hat mich Hayek lachend zu seinem ehemaligen Lehrer geschickt. Das war der Otto Heim. Und der Professor Otto Heim, der hat mich angeguckt, hat gesagt, so, Sie wollen anfangen. Sie sind durchgefallen. Ja, kommen Sie nur, das sind mir die Liebsten. Der Hayek ist auch durchgefallen. Die werden später mal bekannt. Also und daraufhin habe ich mich dann bei ihm eingeschrieben und habe also 16 Semester bei ihm Kunst studiert. Ja, und während dieser Zeit habe ich dann einen Architekten durch Zufall kennengelernt. Das war der Herr Stein. Und der hat mich also vorgeschlagen zu meinem ersten Kirchenbau. Und dann habe ich 1963 zum ersten Mal eine Kirche bekommen, und zwar die in Böblingen. Und er hat mich da empfohlen und ich habe das gemacht. Und hinten nach bin ich dann abgelehnt worden von der Diözese Rottenburg, weil ich zu modern sei. Dann haben mich wieder zurückgezogen. Dann hat mich zwischenzeitlich der Oberbürgermeister Rommel als Kulturberater in den Stadtrat aufgenommen, der Stadt Stuttgart. Und ich habe in der Bundesgartenschau damals unheimlich Furore gemacht. Und daraufhin hat dann die Diözese Rottenburg nochmals angefragt, ob ich nicht doch wieder für die Kirche arbeiten könnte. Und ich hatte dann den Domkapitular Grossmann als mein Gegenüber. Und der hat also mich dann immer etwas hofiert, sodass ich also sehr viele Kirchen bauen konnte oder ausgestalten konnte. Und die waren dann recht begeistert von meinen Arbeiten. Und es sind ja jetzt mittlerweile 116 Kirchen, die ich allein in Württemberg gestaltet habe.
Was haben Sie denn damals in Böblingen gemacht, dass Sie als zu modern galten? Was war 1963 ein zu modernes Konzept für die Kirchengestaltung?
Der Tabernakel hat gestört. Den hat er mir nicht mal bezahlt, aber der ist immer noch drin.
Warum? Was war denn mit dem Tabernakel denn falsch? Also
ach Gott, die Figuration und das war einfach zu modern. Nicht der damalige Weihbischof, der Städelmeier, der war nicht so auf dieser Linie, nicht? Das war ihm einfach zu abstrakt, die Arbeiten.
Also der hätte lieber so was althergebrachtes, ganz klare figürliche Darstellungen gehabt.
Ja, freilich, der hat sogar noch figürliche, aber die waren halt die Formen stark reduziert, nicht? Die waren nicht naturalistisch.
Sie haben aber ja gerade gesagt, Sie haben danach noch über 100 andere Kircheninnenräume oder Kirchen generell gestaltet.
Ja, ja, ja.
Was war denn also Ihre Vorgehensweise? Also Sie haben einen Auftrag bekommen und was haben Sie dann gemacht? Wie sind Sie da hingegangen und haben gesagt, so soll die Kirche jetzt aussehen?
Ja, ich musste ja ein Modell machen, nicht? Ein Kirchenmodell ausgestalten und die Formen die Altar, Tabernakel und Ambo. Die musste ich 1:10 als Modelle ausarbeiten. Und da habe ich mir natürlich dann immer den Raum angeguckt und die entsprechenden Formen entworfen, nicht? Und entweder sind die eben leicht figurativ geworden, je nachdem, welches Thema ich mir gestellt habe oder der Pfarrer mir gestellt hat.
Was meinen Sie mit Thema? Also ich habe leider von Architektur und Gestaltung gar nicht so viel Ahnung. Was ist dann so ein Thema, das Sie dann durchziehen?
Ja, irgendein biblisches Thema zum Beispiel. Nicht, wenn es in der Johanniskirche war, dann irgendetwas aus dem Johannesevangelium. Wenn das zum Beispiel eine einfache Form ist, ich habe hier sogar Ding mitgebracht, meine ganzen Bücher mit den Fotos. Auf so einem Ambo war zum Beispiel als Bildwerk nicht die Bergpredigt eingehauen. Nicht, als der Ambo war aus Figuren, bestand aus Figuren.
Figuren, die dann Jesus bei der Bergpredigt zuhören.
Ja, ja. Nicht? Da war der Jesus dargestellt und die Figuren, die um ihn herum stehen, nicht? Die mussten natürlich auch ziemlich bibelfest werden, nicht? Ich habe mich also sehr mit biblischen Themen befasst und mit theologischen Themen. Manchmal fast etwas zu viel, was dann den geistlichen Herrn schon etwas unangenehm war.
Sie hatten ein Problem mit denen, weil sie mehr Ahnung von der Bibel hatten als andere, oder was?
Ja, zum Beispiel von Bonlanden ein Beispiel. Ich hatte dort einen Osterleuchter gestaltet. Ja? Und auf der Vorderseite war die Auferstehung Jesu, also ein Osterleuchter in Bronze gegossen. Ich habe ja in allen Materialien gearbeitet. Nicht? Und da war als Figuration auf dem Leuchter vorne die Auferstehung Christi. Und auf der Rückseite, weil das eine Marienkirche ist, habe ich die Grablegung Christi dargestellt, also die Pietà. Nicht, dort sitzt auf der Rückseite die Madonna, die am Schoß den Christus trägt. Und das hat man mir also angekreuzt, das dürfte nicht sein. Nicht, die Mariending hätte mit dem Osterleuchter nichts zu tun. Und dann habe ich das erst langwierig mit den Herren erörtern müssen und ihnen klarlegen, dass das auch zusammengehört. Tod und Auferstehung. Nicht? Und dann haben sie mir das genehmigt. Ach, man hat viele Diskussionen mit Priestern gehabt. Ich habe auch sehr viele befreundete Priester gehabt. Nicht, die natürlich gemerkt haben, dass ich mich mit der ganzen Theologie sehr stark auseinandersetze. Nicht?
Hat sich denn sowas wie in Böblingen wiederholt, dass man ihnen nochmal gesagt hat, sie machen das viel zu modern, das sieht ja nicht aus?
Ja, ein-, zweimal, aber das hat mich nicht groß. Rottenburg hat es genehmigt, nicht? Und der einzelne Pfarrer, der ist auch nicht sehr lang geblieben.
Das heißt, im Endeffekt, man hat sie dann sehr schnell auch geschätzt und man wollte dann wahrscheinlich auch irgendwann...
Ja, man hat mich dann sehr akzeptiert da oben.
Sie, das war jetzt der Südwesten. Waren Sie noch woanders aktiv? Haben Sie noch woanders Kirchen gestaltet?
Ja, ich habe in Mainz, Hochheim bei Mainz, dort habe ich eine Kirche gestaltet. Dann habe ich habe etliche Kirchen in anderen Ländern noch gestaltet, sogar in anderen Ländern nicht. In Klagenfurt habe ich eine moderne Kirche gemacht, das war meine Geburtsstadt. Da habe ich auch eine große Kunstausstellung gemacht. Ich habe dann 1972 bis 97 einen Lehrauftrag gehabt am Eduard-Spranger-Gymnasium in Filderstadt. Da war dieser große Lehrermangel und mein Sohn war nicht gerade sehr aktiv und musste deswegen auf die Realschule, was ihn gestunken hat, und er wollte unbedingt auf ein Gymnasium. Und jetzt hatte ich einen Kunsterzieher im Gremium des Stuttgarter Kunstvereins, in dem ich auch war, am Schlossplatz. Und dem habe ich mein Leid vorgetragen. Und der hat zu mir dann gesagt, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir. Wenn du mir ein Vierteljahr einspringst, ich habe keine Kunstlehre jetzt, nicht? Dann gucke ich, dass dein Sohn da ins Gymnasium reinkommt. Ja, dann habe ich das also gemacht, habe einen Vierteljahr einen Lehrauftrag angenommen in Kunsterziehung und aus dem Vierteljahr sind dann ja 26 Jahre geworden. Mein Pech war das, dass der Leiter des Gymnasiums mich aus meinen Anfangszeiten in Stuttgart, wo ich, das hatte ich noch vergessen, ich habe ja in Stuttgart im katholischen Gesellenhaus gewohnt und habe nebenher auch angefangen, dort Tanzmusik zu spielen oder Jazzmusik zu spielen bei verschiedenen Kapellen, hatte aber kein eigenes Instrument. Und dann bin ich da eingestiegen beim Jochen Trauer. Das war ein Symphonieorchester. Ich konnte ja, wie gesagt, in Symphonie auch spielen. Und bei Beethovens Fünfter ist er hintergekommen und hat mich zusammengestaucht, warum ich die Partitur nicht umdrehe. Dann habe ich gesagt, das kenne ich auswendig. Dann hat er mich durchbohrend angesehen und hat gesagt, hast du was mit Jazz zu tun? Dann habe ich gesagt, da habe ich dann kleinlaut das beigegeben, denn ich wusste, im Moment, wo er das weiß, schmeißt er mich aus dem Symphonieorchester raus. Aber das Gegenteil war der Fall. Die haben gewartet, bis die Probe vorbei war. Und dann waren noch drei Leute da gestanden, ein Bassist, der Jochen am Klavier und ich an den Pauken. Und da haben wir dann noch etwas gewechselt. Ich habe das Schlagzeug hergeholt und wir haben dann bis 6 Uhr morgens Jazz gespielt. Und dann ist der Jochen Trauer aufgestanden und hat zu uns gesagt, aber wenn ihr wisst, wenn ihr ein Wort sagt, bin ich meinen Posten als Leiter des Sinfonieorchesters los. Also das war damals ganz schön überkreuz, diese beiden Musikarten. Nicht? Also das war dann die andere Seite. Und wie gesagt, aus jener Zeit, wo ich da in Stuttgart Jazz gemacht habe, hat mich der Rektor des Gymnasiums dort gekannt und der ist auf mich zukommen und hat gesagt, du hast doch mal so toll mit Jazz gemacht in Stuttgart, du könntest doch bei mir am Gymnasium eine Jazz-AG gründen. Da habe ich gesagt, na ja, okay, dann mache ich das und habe das gemacht, sehr zum Ärgernis der Musiklehrer, die immer gesagt haben, der soll Kunst unterrichten, Musik ist unser Fach, nicht dem seins. Die hatten keine Ahnung davon. Das hat sehr Anklang gefunden. Und ich habe also mit dieser Jazz-AG dann ziemlich viel auch im Kunstgebäude in Stuttgart gespielt und überall herum, weil das ausgezeichnete Leute waren. Ich habe die ein bisschen in dieser Harmonielehre-Art der Amerikaner unterrichtet. Und die sind heute Großteil von denen sind heute Rundfunkmusiker bis nach Norddeutschland drauf. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber wie gesagt, aus meinem Lehrauftrag von einem Vierteljahr sind dann 26 Jahre geworden. Denn jedes Mal, wenn ich aufhören wollte, sind die Eltern gekommen, haben mich bestürmt und gesagt, das können Sie doch nicht machen, unsere Kinder und so weiter. Und wie gesagt, das war nebendran. in Bernhausen, war also nicht so weit, aber ich musste jeden Freitag für die Jazz AG und auch für den Kunstunterricht am Bernhäuser Gymnasium opfern und durfte dann sehr zur Verwunderung für die katholische Kirche Sabbat schänden, in denen ich am Sonntag gearbeitet habe. Aber sie haben mir das alle verziehen.
Haben Sie diese ganze Lehrtätigkeit als Kunstlehrer und diese Jazz AG, haben Sie das dann statt oder zusätzlich zur Bildhauerei und zur Gestaltung und zur Kirchen, zum Kirchenbau gemacht? War das gleichzeitig?
Ja,
oder?
Zusätzlich zu all dem. Natürlich, wann hätte ich das sonst machen sollen? Jeden Freitag. Der Freitag war für die Schule geopfert.
Das ist aber ein sehr arbeitsreiches Leben, Herr Tagwerker.
Ja, ja, ja. Ich merke es. Ich merke es allmählich. Ich habe auch schon das stolze Alter von 93, gell?
Das ist auch eine körperlich anstrengende Arbeit, dieses Bildhauen, nicht wahr?
Ja, ja. Natürlich auch geistig. Ja, ich habe dann 1987, jetzt muss ich so sagen, ich habe dann Vorwürfe in den Kunstvereinen bekommen, dass ich immer nur Auftragskunst mache und an Ausstellungen nicht teilnehme. Dann habe ich also noch nachts gearbeitet und habe freie Plastiken gemacht und habe Ausstellungen gemacht. Habe dann eine Plastik mal gemacht, 1987 mit dem Titel Christus trägt uns als sein Kreuz. Das war für eine Ausstellung in Augsburg zum ersten Papstbesuch von dem Papst Wojtyla. Und dann habe ich, weil der Papst da sehr begeistert war davon, 1980 eine Audienz bei ihm in München bekommen, in der, ja, die Pinakothek war das, ja. Da war die Audienz, die Papstaudienz in München. Und ich war allerdings nicht alleine, sondern mit mir kam auch der Bergsteiger Louis Trenker mit zu der Papstaudienz. Und bei mir hat er sich bedankt, der Papst, und hat das Kunstwerk gelobt. Und den Louis Trenker hat er also in die Arme geschlossen, denn der war ja Bergsteiger wie er. Da musste der Zeremonial dann alles tun, den wegzukriegen von ihm, nicht? Und hinten nach, der Ratzinger war damals noch Kardinal von München, der hat dann beim Hauptempfang die Abteilung mit dem Sekt weggeschickt und durch eine Biergruppe ersetzt, sodass also jeder ein Bierseidel bekommen hat. Der Papst hatte ein Bierseidel und ja, der Ratzinger hatte auch ein Bierseidel. Und ehe man sich versehen konnte, war natürlich der Louis Trenker dabei, der auch ein Bierseidel hatte. Und dann haben die Münchner gesagt, na, ist dann, jetzt ist ja alles in Ordnung, jetzt ist die heilige Dreieinigkeit wieder beieinander. Also das war dann mein Erlebnis. Durch diese Skulptur, Christus trägt den Menschen als sein Kreuz. Wobei dieses Relief auch der Bischof Fürst bei mir gekauft hat. Und das hängt am Bischöflichen Palais in Rottenburg. Und die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat es für ihre neue Friedhofskapelle auch gekauft. Das hängt auch dort. Also das war dann sehr beliebt. Ich habe es dann in kleinerer Form auch nochmal gegossen in Bronze und das haben etliche Leute sich angeeignet. Das ist also ein Christus, der als Querschenkel den Menschen trägt. Ich habe da auch sehr viel freie Madonnen gearbeitet, die auch gern genommen wurden. Aber die Madonna verehre ich sowieso besonders seit diesem Erlebnis der beinahe Exekution, wo ich vor, wie gesagt, diesem Marienaltar in Altenberg zusammengebrochen bin.
Das heißt, Ihre Gestaltung der Kirchen war auch irgendwo immer auch ein Ausdruck Ihres persönlichen Glaubens?
Natürlich. Also wenn man das ernst nimmt, mit den Kirchen muss man sich viel zu sehr mit den Dingen, mit der Theologie und mit allem auseinandersetzen.
Wie lange haben Sie das denn gemacht mit der Kirchengestaltung? Wie lange dauerte das an? Oder vielleicht anders gefragt, dauert das immer noch an? Sind Sie immer noch aktiv, trotz Ihrer 93 Jahre?
Ich bin teilweise noch aktiv, aber mit Kirchenbau nicht mehr. Es geht kräftemäßig nicht mehr ganz Ja, eine der letzten noch Arbeiten war 2003 die Edith Stein in St. Peter bei Freiburg im Glottertal. Die ist ja unter Denkmalschutz gestellt. Das ist eine Großstatue. Und dann hatte ich noch, ja, das ist der Christus trägt, das Bischof-Moser-Denkmal in Stuttgart im Wohnenviertel hatte ich ja auch gemacht. Das war 1995. Und dann die Ackermann-Gruppe, die Großfigurenplastik in Stuttgart für die Ackermann-Gemeinde 1995, ja. Und da habe ich auch die auswärtigen Dinge. Das war Silz-Speyer, 1981 die Kirche, dann war 1966 Wilsbach-Silzbach, dann war das riesige Objekt 1971 das Rathaus der Stadt Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Das war aber keine Kirche.
Die nächste Frage von mir, ich weiß, das ist ein bisschen so, als würde ich Sie nach dem Lieblingskind fragen, aber von all den vielen Arbeiten, den vielen Kirchen, die Sie gestaltet haben, worauf sind Sie am stolzesten? Wo sagen Sie am ehesten, das ist wirklich das, wie ich es mir vorgestellt, gedacht, gewünscht habe?
Also das Liebste, was ich je gemacht habe und immer noch mag, das ist die Darstellung der Maria.
Aufgrund Ihrer persönlichen Geschichte?
Ja, der Zweitguss der Madonnenstatue vom aus dem Weggetal, also Wallfahrtskirche Weggetal bei Rottenburg, die steht ja bei mir im Garten. Gell? Und die haben wir in jedem Mal mit meiner Frau mit Kerzen versehen. Und diese Marienstatue bekommt meine Frau jetzt auf ihr Grab. Ich war über 70 Jahre mit der Frau verheiratet. Und sie war so beliebt, auch in Rottenburg bei den Bischöfen. Wenn der Bischof angerufen hat bei mir, dann hat er mir gefragt, ist Ihre Frau auch da? Habe ich gesagt, warum? Ja, die hat einen besseren Durchblick. Also sie war einfach ein Engel, sowas bekomme ich nicht mehr. Und sie war auch bei allen Entwürfen und bei allem immer mit dabei und mit voller Seele und allem. Das ist also...
So also ein Lebenswerk ja, kann man nicht allein machen, glaube ich.
Nein, das glaube ich auch nicht. Christus trägt uns in der evangelischen Kirche in Echterdingen. Der Stephanus-Relief, das hat auch ziemlich viel wegen der Thematik, die ich da auch eigens ausgelegt habe. Ich habe da den Stephanus dargestellt, wie er dem Saulus das Brot des Lebens gibt. Weil ich mir ja gesagt habe, der Saulus, der hier die Kleider bewacht hat bei der Steinigung des Stephanus, der ist ja dann später zum Paulus geworden, nicht? Mhm. Also, und das hat den evangelischen Landesbischof so begeistert, die Darstellung, dass der eben ihm das Brot des Lebens mit dem Christusmonogramm reicht. Das hat also auch ziemlich Furore in der evangelischen Kirche gemacht. Es waren einige so Themen, gell, die ich mir einfach durch den Kopf gehen habe lassen und dann da meine eigene Darstellung draus gemacht habe. Das ist auch oft sehr gut angekommen, vor allem bei dem Prälat Grossmann.
Ich bin auch gerade sehr überrascht, dass Sie auch für evangelische Kirchen gestaltet haben. Das heißt, das war dann auch sozusagen ökumenisch. Das war egal, ob jetzt katholisch oder evangelisch.
Also das war sehr wenig. Die evangelische Kirche kam nicht groß. Die haben ja auch nicht sehr viele Kirchen neue gebaut. Und dann haben die ihre eigenen Künstler gehabt, nicht? Die mussten sie ja auch versorgen. Aber ich habe doch einige Sachen auch für die evangelische Kirche gemacht.
Zum Abschluss noch die Frage, inwieweit Sie jetzt auch noch künstlerisch aktiv sind. Gestalten Sie auch jetzt immer noch Dinge, egal was es ist?
Im Moment nicht. Also seit dem Tod meiner Frau bin ich ein bisschen wie gelähmt.
Absolut nachvollziehbar und ich wünsche Ihnen, dass da Ihre Gestaltungskraft, Ihr Gestaltungswille wiederkommt.
Ja, ich hoffe es. Ich weiß natürlich nicht, wie lange ich noch machen werde. Ich habe auch ein bisschen Sehnsucht nach meiner Frau.
Herr Tagwerker, ich danke Ihnen vielmals für dieses wirklich offene und äußerst spannende Gespräch. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie Ihre Lebensgeschichte mit mir geteilt haben. Vielen, vielen Dank.